ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen. 4 Tassen trinken wir durchschnittlich am Tag. Unsere beliebteste Süßigkeit ist Schokolade. Davon naschen wir pro Kopf im Jahr rund 9 Kilogramm. In Hamburg haben die beiden Rohstoffe Kaffee und Kakao eine lange Tradition. Seit Jahrhunderten kommen ihre Bohnen per Schiff im Hamburger Hafen an und haben der Stadt viel Reichtum beschert. Wir klären heute, wo Kaffee und Kakao eigentlich herkommen, wie aus den Pflanzen die süßen und wachmachenden Genussmittel entstehen und schauen auch auf den bitteren Beigeschmack, den der Handel mit den ursprünglichen Kolonialwaren mit sich bringt. Ich bin Antonia Reif. Herzlich willkommen zur 3677. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts.
NDR 90,3 – das Hamburger Hafenkonzert.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und heute widmen wir uns voll und ganz den Genussmitteln Kaffee und Kakao. Die Tafel Schokolade, der heiße Kakao oder der Kaffee am Morgen. Sie sind Nervennahrung, Wachmacher und Alltagsluxus in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Kaffee ist noch vor Bier und Mineralwasser das beliebteste Getränk der Deutschen. Ob aus der French Press, der Siebträgermaschine oder dem Vollautomaten. Kaffee gehört für viele einfach zum Alltag dazu. Aber wie werden Kaffee und Kakao eigentlich hergestellt und woher kommen die kostbaren Rohstoffe? Fragen, die ich Besucherinnen und Besuchern im Kaffeemuseum Burg in der Speicherstadt und dem Schokoladenmuseum beim Meßberg gestellt habe.
Keine Ahnung, ich hätte irgendwas Südamerikanisches gesagt, wahrscheinlich. Aber wissen tue ich es nicht, nee.
Also ich weiß nur, dass es welche aus Äthiopien gibt und Peru. Weiter weiß ich leider nicht so genau.
Ich wusste ja, dass Kaffee ist aus Brasilien ist. So, und vielleicht von irgendwo in Asien.
Worauf achten Sie, wenn Sie Kaffee kaufen?
Also, dass er nicht zu stark ist. Also schon eher der mildere Kaffee, sage ich mal, ist jetzt mein Favorit, ja.
Und achten Sie auf die Herkunft?
Nein, tatsächlich auch nicht. Nein.
Wissen Sie, woher der Kakao kommt?
Nein, weiß ich nicht.
Nee, auch weiter weg, schätze ich mal, aus Uganda vielleicht.
Also Afrika oder Amerika, in Südamerika, glaube ich, auch ein paar Länder. Und bekannt ist es auch nicht immer unbedingt immer gut abgebaut wird oder auch viel mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht wird, aber mehr nicht, nee.
Bei einer Kaffeeverkostung im Kaffeemuseum Burg in der Speicherstadt wird genau dafür das Bewusstsein geschärft. Andreas Frenzel führt eine Gruppe in die Kunst des genauen Schmeckens ein. Und dazu gehört auch, die Herkunft der Kaffeebohnen zu beachten und vielleicht sogar rauszuschmecken.
Beim Kaffee sind die Leute schon mal froh, wenn sie wissen, 100% Arabica.
Aber das sei, als würde man beim Wein sagen, na, das ist halt Weißwein. Über die Herkunft und die Geschmacksnuancen sagt das erstmal wenig aus. Bei der Kaffeeverkostung, dem sogenannten Cupping, werden jetzt 6 verschiedene Sorten getestet. Aus Äthiopien, Peru, Indien, Brasilien, Uganda und Burundi. Erstmal sollen die Gäste nur an den Bohnen riechen und Unterschiede feststellen.
Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich bin ganz schlecht im Riechen, mir geht's ganz, ganz schwierig.
Dann werden die Bohnen gemahlen und nach internationalem Cupping-Standard aufgegossen. Auf 8 Gramm Kaffee kommen 150 Milliliter Wasser mit einer Wassertemperatur von 96 Grad. Eine kleine Wissenschaft für sich. Im Kaffeehandel führen Expertinnen und Experten genauso die Verkostung professionell durch, um verschiedene Kaffeebohnensorten miteinander zu vergleichen oder die Qualität einer bestimmten Charge zu prüfen. Dabei ist für die Aromen wichtig, den Kaffee mit einem kräftigen Luftzug von einem Löffel zu schlürfen. Die Gruppe im Kaffeemuseum übt das einmal trocken.
Auf die Unterlippe mal mit der und dann.
Eine Besucherin probiert sich dann an den frisch aufgegossenen Kaffeesorten.
Okay, das ist jetzt der Burundi-Kaffee. probiere ich den mal im Gegensatz zu dem indischen. Der schmeckt ganz anders. Der andere hat mir besser geschmeckt. So, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Haben Sie jemals so sehr auf den Kaffeegeschmack geachtet in Ihrem Alltag?
Nein, eigentlich nicht. Mein Mann fragt nur immer, schmeckt dir der Kaffee, ist der in Ordnung? Und dann sage ich entweder ja oder nein. Nee, so intensiv nein. Also das stimmt schon, so wie bei Wein achtet man bei Kaffee nicht drauf. Also mir geht's so.
Und wie ist es eigentlich so mit der Herkunft des Kaffees? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
Man sieht das manchmal, ja, das ist Hochlandkaffee oder das ist Äthiopien-Kaffee. Aber dann sagt man vielleicht, ach komm, wir nehmen den mal. Wir hatten jetzt das letzte Mal Kolumbien, dann nehmen wir jetzt Äthiopien. Aber also nicht so, als wenn ich jetzt Weißwein bewusst aus Frankreich oder aus Rheinhessen oder so kaufe. Nein, darauf habe ich bis jetzt bei Kaffee noch nicht geachtet. Aber das wird sich jetzt gewiss ändern.
Die süße Schokolade, der heiße Kakao oder der morgendliche Kaffee. Für unseren schnellen Genuss kommen die Kaffee- und Kakaobohnen als Rohstoffe von weit her, meist über den Hamburger Hafen, zu uns auf den Tisch. Und das schon seit Jahrhunderten. Die denkmalgeschützte Speicherstadt und die Hafencity erzählen noch heute besonders viel über die Geschichte von Kaffee und Kakao in Hamburg. Wo heute im Hamburger Hafen die Elbphilharmonie thront und sich die Touristen scharen, war einst der zentrale Ort für edle Waren wie Kaffee und Kakao, erzählt der Autor und Journalist Dietmar Pieper. Er hat sich intensiv mit dem Hamburger Handel von Kolonialwaren wie Zucker, Kaffee und Kakao beschäftigt.
Also der Kaispeicher A, da stand ursprünglich mal ein anderes Gebäude, das war der sogenannte Kaiserspeicher, das war schon vor dem Bau der Speicherstadt, am Hafeneingang im Grunde genommen mit einem prachtvollen Uhrturm.
1875 wurde der Kaiserspeicher als Lagerhaus in Betrieb genommen und war seinerzeit das einzige, das von Seeschiffen direkt angefahren werden konnte. Im Keller, dem Erdgeschoss und vier weiteren Böden wurden auf rund 19.000 Quadratmeter Schiffswaren in Säcken gelagert.
Und da wurden also vor allem Kaffee und Kakao eingelagert. Das wurde dann im Krieg zerstört und irgendwann in neuerer Zeit, in den 60er Jahren, wurde dann der jetzige Kaispeicher A gebaut, auch wieder für Kaffee und Kakao. Und heute steht da die Elbphilharmonie drauf.
Der Panoramablick von der Elbphilharmonie auf die Speicherstadt zeigt den bis heute größten Lagerhauskomplex der Welt. 1888 kam Kaiser Wilhelm II. Nach Hamburg und weihte den ersten Abschnitt der neu gebauten Speicherstadt ein. In der Speicherstadt lagerten Kaufleute vor allem Kolonialwaren wie Tee, Gewürze und eben Kaffee und Kakao. Die hohen Speicher aus Backstein boten klimatisch gute Lagerbedingungen und waren vor Hochwasser geschützt. Als Teil des Freihafens konnten Kaffee und Kakao in der Speicherstadt zollfrei ein- und ausgefahren werden.
Also wir blicken jetzt hier auf den Block O der Speicherstadt. Das ist deswegen sehr interessant, weil hier die Kaffeehändler am Sandtorkai ihren Hauptsitz hatten.
Und die Kaffeehändler hatten eine bedeutende Rolle, denn das Geschäft mit dem flüssigen Gold lief gut. Und die Kaufmänner waren maßgeblich an der erfolgreichen Fertigstellung der Speicherstadt beteiligt. Sie waren einflussreich und wohlhabend. An der Kaffeebörse legten sie die Rohstoffpreise fest.
Also die Kaffeebörse war deswegen sehr wichtig, weil das war hier der Warenterminhandel hat hier stattgefunden. Der wurde Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen erfunden. Die ersten, die das gemacht haben, die waren die Franzosen in Le Havre, auch ein großer Kaffeeumschlagplatz. Und Hamburg hat dann nachgezogen. Und hier durften also nur die sozusagen die offiziell akkreditierten Kaffeehändler durften hier den Kaffee handeln. Und das war also, die verstanden sich so als eine Händlerelite. Das waren sozusagen das war die Crème de la Crème der Hamburger Handelsgesellschaft und Händlergesellschaft.
Am Pickhuben in der Speicherstadt erzählt die ehemalige Kaffeebörse heute eher von der Wirtschaftswelt der 1950er Jahre. Nachdem zwei alte Speicher im Krieg zerstört wurden, fand die Kaffeebörse hier ihren Platz in dem grauen Nachkriegsbau. Wo sich heute ein Hotel befindet, tickten bis in die 70er Jahre im Auktionssaal der Kaffeebörse drei Uhren mit den Zeiten von New York, Rio und Hamburg. Heute erzählt noch das große Fenster des Börsensaals vom damaligen Geschäft mit Kaffee. Die bunte Glasmalerei zeigt eine idyllische und romantisierte Darstellung von der Arbeit auf Kaffeeplantagen. Dietmar Pieper beschreibt in seinem Buch Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche, wie sich hanseatische Kaufleute mit der Kolonialwirtschaft bereichert haben.
Man muss vielleicht wissen, dass also wann immer man das Wort Plantage hört, was ja so ein bisschen exotisch und angenehm klingt, eine Plantage war etwas ganz Furchtbares. Also Plantage bedeutete immer, dass Menschen unter sehr, sehr harten Arbeitsbedingungen schuften mussten und schlecht bezahlt wurden oder gar nicht bezahlt wurden, weil im Falle von Kaffee waren es auch sehr häufig Sklavenplantagen. In Brasilien war 1880 erst die Sklaverei abgeschafft worden. Das heißt, der ganze Kaffee, der im 19. Jahrhundert bis 1888 nach Hamburg kam, wurde von Sklaven hergestellt.
Der Hamburger Hafen wird mit dem Handel von Kolonialwaren zum Welthafen. Kaffee und Kakao als neue Produkte aus der kolonialen Welt waren Luxusgüter, die dem Adel vorbehalten waren. Erst die Kolonialwirtschaft und Sklaverei im globalen Süden machten die Produkte in Europa erschwinglicher. Frachtsegler brachten seither Kaffee und Kakao in Säcken nach Hamburg und in die breite Gesellschaft. Die gesamte Hamburger Handels- und Hafentradition der letzten Jahrhunderte basiert damit auf dem Kolonialhandel, sagt Pieper.
Die Kolonialgeschichte, die ist ganz präsent und lebendig. Also die schöne Speicherstadt ist im Grunde genommen das größte Denkmal der deutschen Kolonialgeschichte hier mitten in Hamburg, Weltkulturerbe. Und ich finde, das könnte man sich vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen, wo eigentlich der Reichtum ursprünglich mal herkam. Also dass eben doch ganz vieles auf dem Rücken von ausgebeuteten, versklavten Menschen stattgefunden hat, die irgendwo weit weg lebten und in den Plantagen geschuftet haben dafür, dass eben wir hier das konsumieren konnten oder unsere Vorfahren und dass die Händler damit gut Geld verdient haben.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute rund um den Kaffee- und Kakaogenuss. Für viele ist er mehr als nur ein Getränk am Morgen. Doch was macht guten Kaffee eigentlich aus? Wie wird aus einer rohen Bohne ein duftendes, aromatisches Erlebnis in der Tasse? Wir nehmen Sie jetzt mit ins Kaffeemuseum Burg in der Speicherstadt und finden heraus, wie das funktioniert. Der alte Speicher der ehemaligen Genussrösterei Burg von 1923 verströmt noch heute den Duft von frisch gemahlenem Kaffee. Der Gewölbekeller ist heute Museumsfläche, oben im Café gibt es aber Kaffee mit unterschiedlichen Geschmacksnuancen. Unüberhörbar befindet sich im hinteren Teil die eigene Rösterei. Marcel Novak röstet gerade Bohnen aus Brasilien.
Das ist halt ein leichter Kaffee. Das heißt nicht überrösten, helle Röstung. Also normaler Filterkaffee.
Was erstmal einfach klingt, kann man nicht als offiziellen Ausbildungsberuf lernen. Über Jahre muss man sich bei verschiedenen Meistern das Handwerk aneignen. Je nach Herkunft und Höhenlage der jeweiligen Kaffeebohnen muss die Röstung nämlich genau abgestimmt werden. Sind die Kaffeebohnen erstmal genau abgewogen, werden sie in die Rösttrommel geschaufelt. Je nachdem, welches Aroma erzeugt werden soll, achtet Novak dann auf den Feuchtigkeitsgehalt in der Bohne, die entsprechende Rösttemperatur und auf die Dauer der Röstung. Zwischendurch nimmt er Proben, riecht und schmeckt die Bohnen ab und achtet auf die Farbe.
Das macht man irgendwann so ein bisschen blind, rein theoretisch. Das ist wie Kochen. Alles hat seinen verschiedenen Garpunkt. So wie Nudeln und Kartoffeln, genau das Gleiche.
Ist die richtige Röstung erreicht, heißt es, schnell die Bohnen auf ein großes, luftdurchlässiges Gitter gießen und abkühlen lassen, damit sie nicht weiter rösten.
Das heißt, unten wird richtig rausgesaugt und oben drüber, größte Dunstabzugshaube, die es gibt, es wird alles rausgesaugt. Deswegen ist hier drinnen nichts an Geruch.
Damit ist der Kaffee fertig für den Verkauf und den Konsum. Weg von der Dunstabzugshaube verströmt der Kaffee beim Verpacken in Tonnen dann auch wieder seinen herrlich aromatischen Geruch. Und um zu verstehen, woher die Kaffeebohnen überhaupt kommen und wie sie geerntet werden, erfährt man im Gewölbekeller des Kaffeemuseums mehr. Dort sind wir gleich. Kaffee schmeckt mal kräftig, mal mild, süßlich oder bitter. Das hat mit der Röstung der Bohnen zu tun, aber auch mit der Herkunft, also wo der Kaffee angebaut wurde. Wie die Pflanze überhaupt aussieht und wie aus ihren Früchten Kaffee wird, kann man im Gewölbekeller des Kaffeemuseums Burg erfahren. Dort führt Andreas Frenzel regelmäßig Gruppen durch den Ausstellungsraum und klärt auf.
Das ist unglaubliche Handarbeit und es ist wirklich schade, dass viele Verbraucher den Hintergrund der Arbeit der Leute, die an dem Kaffee arbeiten, selber denen das gar nicht bewusst ist.
Er hält zur Anschauung eine kleine Kaffeepflanze aus Plastik in der Hand. Eine immergrüne Pflanzenart, die als kleine Bäume oder Sträucher, manchmal auch als Kletterpflanze, in den Tropen und Subtropen wächst.
Und diese Kaffee ist eine sehr empfindliche Pflanze und die wächst in verschiedenen Höhenlagen. Und je nach Höhenlage entwickelt sie Aromen. Und im Flachland sind die Aromen weniger präsent als im Hochland.
In den roten Kaffeebeeren befinden sich meist zwei Samen. Das sind die Kaffeebohnen. In ihnen ist das Koffein enthalten. Um an den anregenden Rohstoff zu kommen, müssen die Beeren in mühsamer Arbeit geerntet werden.
Und das ist schon viel Arbeit. Die Kaffeekirschen sollten, ich sage das bewusst, sollten mit der Hand gepflückt werden. Natürlich gibt es Maschinenpflückung. Wir wissen ja heute schon mehr als früher, dass natürlich Maschinen nicht optimal sind, weil Böden werden verdichtet, Humus geht kaputt, Pilzkrankheiten kommen etc. Deswegen ist die Handpflückung bei den guten Qualitäten auch unumdingbar. Das wird immer mit der Hand gepflückt.
Dann werden die Bohnen auf unterschiedliche Weise getrocknet und fermentiert.
Also man breitet Kaffeekirschen einfach auf Hochtische aus, wendet die ständig und jetzt reagiert der Fruchtzucker mit den Mikroorganismen, Hefebakterien, Sauerstoff, kommt es auf der Fläche zu einer Gärung.
Getrocknet und fermentiert sind die Bohnen dann bereit für die Röstung. Ob Fairtrade oder konventionell, die Veredelung, also Röstung, findet dann meist nicht mehr bei den Bauern statt. Sie liefern als Kaffeeproduzenten den Rohstoff, die Industrieländer sichern sich durch die eigene Veredelung allerdings dann den größten Teil der Wertschöpfung. Der Name des beliebten Rohstoffes leitet sich übrigens von seiner ursprünglichen Herkunft ab. Man vermutet, dass alles einst im Hochland von Äthiopien begann. Dort wächst die Pflanze Coffea arabica in der ehemaligen Provinz Kaffa. Andreas Frenzel zeigt auf eine Landkarte.
Und da haben wir hier den Jemen. Und der grüne Stecker, das ist Mokka, die Hafenstadt im Jemen. Und hier ist die Meerenge vom Roten Meer. Und das sind die Araber immer mit den Kamelen übergesetzt und als Händler dann in die afrikanische Welt gekommen. Und da kommen die nach einer Weile mal wieder nach Kaffa und wundern sich, Mensch, was trinkt denn ihr hier? Ja, wir haben Kaffee entdeckt, die Äthiopier.
Bereits im Mittelalter soll dort die Kaffeepflanze angebaut worden sein und Sufis genossen im Jemen in religiösen Zeremonien das bittere Getränk. Im 15. Jahrhundert begann der Handel zwischen der Provinz Kaffa in Äthiopien und der Hafenstadt Mokka. Im Osmanischen Reich entstanden die ersten Kaffeehäuser, bis im 16. Jahrhundert der Kaffeegenuss und die Kultur der Kaffeehäuser dann auch nach Europa kamen. Mit dem Handel von Kolonialwaren wie Kaffee wächst auch der Hamburger Hafen in eine neue Dimension und wird zum Welthafen. Immer mehr Frachtsegler bringen Kaffee in Säcken nach Hamburg. Sobald ein Frachtsegler in Hamburg festgemacht hat, beginnen die vielen Hafenarbeiter mit ihrer Arbeit. Fast in purer Handarbeit oder mit dampfbetriebenen Kränen wurde der Kaffee in Säcken vom Frachtschiff auf Schuten verladen. Die flachen Schiffe wurden genutzt, um Stückgut zu den Lagerhäusern in der Speicherstadt zu bringen. Über die Flete am Speicher angekommen, wurden die Kaffeesäcke weiter verladen.
Und man hat dann die Kaffeesäcke hochgezogen, so 6 Säcke, 60, 70 Kilo. Und die Männer haben dann an die Türen gestanden und haben mit einer langen Stange und den Haken den Seil in Schwung versetzt. Und die Kaffeesäcke sind dann hin und her geschwenkt. Und wenn sie dann reinschwang, da hat einer gerufen, jetzt, und dann hat die Winde nach unten und dann flogen die Kaffeesäcke hier rein. Und dann hat man es da durch die Gegend gebuckelt. Und die Frauen in der letzten Etage hier im Gebäude haben Kaffeebohnen verlesen.
Im kalten Speicher, vor Hochwasser geschützt, haben Frauen von Hand und in Akkordarbeit die Bohnen sortiert. 8 Kilogramm pro Stunde. In dem heute denkmalgeschützten Speicher des Kaffeemuseum Burg kann man diese gesamte Abwicklung des Kaffeeimports und ursprüngliche Hafenarbeit noch heute nachvollziehen. Und das war die erste Stunde des Hamburger Hafenkonzerts. Heute rund um Kaffee und Kakao. Gleich gehen wir ins Schokoversum und gucken, wie eigentlich Schokolade entsteht. Kakao, die Grundlage für unsere heißgeliebte Schokolade. Doch bevor sie süß und zart schmelzend bei uns landet, hat die Kakaobohne eine lange Reise hinter sich. Im Schokoversum in Hamburg lernt man mehr über den Prozess von der Frucht bis zum fertigen Rohkakao. In einer Glasvitrine liegt dort nämlich eine frische Kakaofrucht. Clara Bowen vom Schokoversum holt sie raus.
Die ähnelt so einem Rugbyball oder so einem American Football, hat alle möglichen Farben, gelb, rot. Und der Kakao versteckt sich dann in dieser Frucht in Pulpe, in weißer Pulpe, das sogenannte Fruchtfleisch.
Die Kakaofrucht ist in der Hälfte aufgeschnitten. Das Innere sieht ein bisschen aus wie ein weißer Maiskolben. Viele kleine Kakaobohnen umschlossen von weißem Fruchtfleisch. Ich darf mal probieren.
Ich würde es erstmal lutschen und dann kannst du drauf beißen.
So ein bisschen das Fruchtfleisch abkauen,
ja, genau.
Ne?
Ja, genau.
Die Kakaobohne ist ja ganz weich.
Also manchmal, genau, also die manchmal knackt es so ein bisschen wie so ein Apfelkern.
Aber fast weicher.
Aber schmeckt nicht nach Kakao, ne?
Nicht nach Schokolade. Ganz bisschen bitter. Ein bisschen nussig, ne?
Ja, genau, kann ein bisschen nussig sein, genau.
Die Früchte wachsen am Stamm von Kakaobäumen, die bis zu 15 Meter hoch werden. Ursprünglich aus Südamerika wurden die Bäume als Nutzpflanze ab dem 19. Jahrhundert nach Westafrika gebracht. Überwiegend in Ghana und der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste, wurden die Bäume angepflanzt, um den großen Absatzmarkt in Europa zu bedienen. Ähnlich wie bei Kaffee kann man sich auch bei Schokolade wundern, wie günstig man sie bei uns kaufen kann.
Und warum ist die so günstig? Naja, weil eben der globale Norden, sage ich jetzt mal, diesen Kakao günstig einkauft, ne? Und es gibt natürlich verschiedene Projekte für Bäuerinnen und Bauern natürlich, wo sie eben ein bisschen mehr für ihren Kakao bekommen oder nicht. Aber es ist schon ein hartes Business auf jeden Fall, ne? Und ja, leider ist es so, dass da, wo der Kakao eigentlich herkommt, da bleibt am wenigsten Geld. Ja.
Dabei ist die Erzeugung von Kakao aufwendig und die Ernte der Früchte auch nicht ganz ungefährlich, erklärt Clara Bowen.
Wenn die reif genug sind, dann werden die mit einer Machete abgeschnitten. Und oft sind diese Bäume manchmal auch sehr groß, bei Wildkakao zum Beispiel. Dann klettern eben Erntehelferinnen, ja, die klettern da auch mal hoch. Und mit ihrer Machete und schneiden dann den Kakao eben ab.
Mit der Machete werden die Früchte aufgetrennt, das Innere samt der Bohnen wird herausgenommen und in Kisten fermentiert. Für 8 bis 10 Tage liegen die Bohnen in der Wärme ohne Sauerstoff und gären. Ein wichtiger Prozess für die Qualität und den Geschmack des Kakaos.
Oft fermentiert man auf traditioneller Art und Weise einfach zwischen Bananenblättern in einem Sandwich-Prinzip. Kommen dann Bananenblätter drunter, dann kommt die Pulpe drauf, Bananenblätter drüber. Da ist es auch schön warm und da kommt auch kein Sauerstoff rein. Ja.
Dabei löst sich die Pulpe, also das Fruchtfleisch, von der Kakaobohne ab. Diese wird dann nochmal 8 bis 10 Tage getrocknet, bis der sogenannte Rohkakao fertig ist.
Der Rohkakao wird dann eingepackt in Jutesäcke und die kommen dann auf Schiffe und dann wird der Kakao dorthin transportiert, wo er muss, auch viel nach Hamburg.
Ob Trinkkakao, Praline oder Tafel, Schokolade ist für viele einfach pures Glück. Doch wie entsteht sie eigentlich? Wie wird aus trockenen Kakaobohnen und Zucker eine zart schmelzende Masse? Im Hamburger Schokoversum kann man genau das erleben und auch hören. Unter schmatzenden Geräuschen wird hier in einem großen Mélangeur Schokolade gemischt. Die Maschine von 1930 hat extrem schwere Walzen aus Granit. Die gerösteten Kakaobohnen und Zucker werden hier gepresst und vermischt. Aber wie wird aus 2 trockenen Zutaten so eine cremige Masse?
Wir haben in jeder Kakaobohne ja 50% Kakaobutter, ne? Und diese Butter müssen wir jetzt zum Schmelzen bringen, damit sich das vermischt. Und hier ist keine Heizung drin oder irgendwas, sondern ganz alleine durch die Reibungswärme, die hier entsteht, kriegen wir ungefähr 32 Grad. Und durch diese Reibungswärme schmilzt eben diese Kakaobutter und vermischt sich mit dem Zucker. Und weil wir eben diese schweren Granitwalzen haben, Stein auf Stein, werden die eben platt gedrückt und dann zermischt sich das alles schön zu so einer cremigen Masse. Willst du probieren?
Clara Bowen vom Schokoversum gibt mir einen Löffel von der frischen, dunklen Schokoladenmasse.
Mmh. Wow. Wie Kuchenkuvertüre, oder?
Mhm.
So ganz kräftig und pur halt.
Ja, ja. Es ist sehr stark. Ja, es ist pur, es ist gut. Ne? Also schmeckt, ich finde, es schmeckt sehr so natürlich. Also du merkst die Zutaten, die da drin sind. Ne? Wirklich nur Kakao und Zucker. Man kann auch
die Körner.
So ein bisschen, genau, ist ein bisschen körnrig. Ne?
Mhm.
Genau, ja, ja.
100 Liter Schokolade passen hier rein. Je nachdem, ob weiße Schokolade, Vollmilch oder Bitterschokolade hergestellt werden soll, wird die Rezeptur angepasst. Heute ist das Verhältnis 60% Kakao und 40% Zucker, also eher eine dunkle Schokolade. Die Masse hat nach dem Mélangeur noch eine leicht körnige Konsistenz und kommt deshalb anschließend in eine Dreierfeinwalze.
Diese Dreierfeinwalze ist super wichtig für die Textur, also den Feinheitsgrad.
Die Schokoladenmasse wird dabei gekühlt und durch Walzen zu einem trockenen Pulver gepresst, das sogenannte Walzgut. Was aussieht wie Kakaopulver, ist einfach nur ein Zwischenschritt in der Produktionskette. Das Pulver kommt im letzten Schritt dann in eine Conchiermaschine, die sogenannte Conche. Hier wird jetzt am finalen Geschmack der Schokolade gearbeitet.
Und was hier passiert, das sind wie zwei große Badewannen sozusagen. Und in den Wänden ist heißes Wasser drin, in den Zwischenräumen, den Wänden. Und hier wird die Schokolade, wie zum Beispiel auch zu Hause auf dem Herd in so einem Wasserbad, nochmal aufgeschmolzen. Und diese Walzen, die wir haben, die sind wichtig, dieses Rühren nämlich, was man jetzt auch zu Hause mit einem Schneebesen oder mit einem Löffel machen würde, das sorgt nochmal dafür, da kommt jetzt Sauerstoff rein, also Oxidation. Das heißt, alle bitteren Sachen, die wir da nicht drin haben wollen, die verschwinden. Die Kakaobutter wird hier nochmal schön verflüssigt und danach glänzt die Schokolade toll. Also hier kriegt die Schokolade ihren schönen Schmelz.
Eine Badewanne voll Schokolade. Ein Bild für die Götter. Der wissenschaftliche Name der Kakaopflanze, Theobroma Kakao, bedeutet übrigens auch das Essen der Götter. Forschungen haben ergeben, dass schon vor 5000 Jahren Kakao bei den Menschen in Südamerika extrem beliebt war. Das kann auch an den besonderen Inhaltsstoffen der Kakaobohne liegen.
In Kakao sind ganz tolle Stoffe drin. Also viele sagen ja auch, Kakao ist sehr gesund, ne? Ist es auch. Da sind ganz viele Antioxidanten drin. Dann ist da drin was ganz Interessantes, nämlich zwei Stoffe, Phenylethylamin und Anandamid. Und die gehen an die Teile unseres Gehirns, die für unser Glücks- und Lustempfinden verantwortlich sind. Deswegen sagen viele, Schokolade macht glücklich. Ja, ist auch so.
Und zu unserem Glück wird die Schokolade dann aus der Conchiermaschine je nach Anlass und Jahreszeit in Form gegossen. Als Nikolaus, Osterhase oder als zeitlose Tafel Schokolade. Unser süßer Schokoladengenuss hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Die Arbeitsbedingungen und die Löhne der Bäuerinnen und Bauern in den Herkunftsländern sind oft extrem schlecht. Das haben bis heute Kaffee und Kakao gemein. Gleich gucken wir uns an, was man dagegen tun kann und wie es auch anders geht. Hier im NDR 90,3 Hafenkonzert. Das koloniale Erbe im Kaffee- und Kakaohandel wiegt schwer. Durch Sklaverei und Ausbeutung der Arbeitskräfte in den Herkunftsländern wurden die Genussmittel bei uns in Europa und in Hamburg einst zum erschwinglichen Luxusgut. Und auch heute noch wirft das Geschäft mit den Bohnen satte Gewinne ab, während die Menschen auf den Plantagen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten. Reinhard Baumgarten ist Korrespondent in Brasilien, dem weltweit größten Kaffeeexporteur. Er hat sich auf Kaffeeplantagen in Rio de Janeiro ein Bild von der harten Arbeit vor Ort gemacht.
Es ist ein Knochenjob. Mit bloßen Händen werden die reifen Kaffeekirschen von den Zweigen der Sträucher gestreift. Ivan trägt keine Handschuhe. Finger, Ballen, Handrücken, sie tragen Spuren von Narben und Blessuren. Für Werkzeuge und Hilfsmittel, die er gestellt bekomme, müsse er zahlen, erzählt Ivan. Vom ersten Tag an gerät er damit in eine Schuldenspirale. Sein Arbeitgeber verlangt Geld für Transport, Essen, Schlafen, Stiefel, die vor Schlangenbissen schützen. Sie machen Sklaven aus uns. Ich arbeite und zahle noch drauf. Ich verdiene keinen einzigen Real, um für zu Hause Essen zu kaufen. Sklavenähnliche Arbeit im Brasilien des 21. Jahrhunderts ist das nach wie vor ein Problem. Im vergangenen Jahr wurden knapp 2600 Fälle bekannt. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Marcelo Campos arbeitet für die regionale Aufsichtsbehörde im Bundesstaat Minas Gerais. 'Achtung, wir kommen!' Seine Fahrzeugkolonne nähert sich einer Plantage. Wir werden von der Bundespolizei begleitet, weil es eine Situation ist, die für die Plantagenbesitzer eine Menge Schaden mit sich bringen kann. Und es kann sein, dass sie mit Gewalt reagieren. Dicht an dicht und in langen Reihen stehen die gut 2 Meter hohen Sträucher. Kaffeekirschen liegen in Säcken auf dem Boden. Niemand ist zu sehen. Hier wurde geerntet. Wir wollen sie finden und mit ihnen reden, um die Situation zu verstehen. Oft verdrücken sich die Pflückerinnen und Pflücker. Sie haben Angst. Nicht vor Marcelo, sondern vor dem Arbeitgeber. 2 Bundespolizisten rennen dem flüchtenden Pflücker hinterher. Der Mann wird gestellt. Er habe nur einen Spaziergang gemacht, behauptet er. Über Arbeit will er nicht reden. Aber ein anderer spricht. Hier arbeiten arme Menschen. Niemand hier hat Mitleid mit ihnen. Sein Name? Valdecir da Silva. Hageres Gesicht, ausgezehrter Körper, Tränen in den Augen. Wenn ich auf die Idee käme, über die Arbeitsbedingungen hier vor einem Gericht zu klagen, dann nimmt mich keiner mehr. Dann ist dein Name so befleckt, als hättest du gestohlen oder etwas noch Schlimmeres gemacht. Brasilien ist der größte Kaffeeexporteur der Welt. Das Geschäft wirft satte Gewinne ab. Manche wollen noch mehr und beuten ihre Beschäftigten bis aufs Blut aus. In der Landwirtschaft trifft es Studien zufolge zu 95% schwarze Männer. Vor gerade etwas mehr als 100 Jahren waren Arbeiter hier noch Sklaven, Objekte, eine Ware. Ein Land mit einer Geschichte von 300 Jahren Sklaverei hat eine patriarchale Kultur, die die Rechte der Arbeiter weder wertschätzt noch erfüllt. João Manuel de Oliveira bereitet sein Nachtlager auf dem nackten Boden. Selbst dafür wird er zur Kasse gebeten. Es ist demütigend. Wir verlassen unsere Wohnungen und müssen dann hier auf dem Boden schlafen. Angelockt durch Versprechungen und mangels Alternative lassen sich Menschen wie João auf den Job ein. Meistens merken sie zu spät, dass sie in eine Falle getappt sind und monatelang ausgebeutet werden. Kommt Marcelo den Ausbeutern auf die Schliche, dann müssen diese die Schulden ihrer Arbeiter streichen und ausstehende Löhne auszahlen.
Wie Kaffee- und Kakaohandel auch fairer und verantwortungsvoller funktioniert und was eine Hamburger Initiative damit zu tun hat, dazu gleich mehr hier im Hafenkonzert. Kaffee und Kakao versüßen uns täglich den Alltag. Was bei dem genussvollen Konsum oft untergeht, ist der bittere Beigeschmack dieser Rohstoffe. Den Kaffee- und Kakaobauern im tropischen Süden bleiben im Schnitt nämlich nur etwa 5% vom Verkaufspreis einer Packung gemahlenem Kaffee oder einer Tafel Schokolade aus einem deutschen Supermarkt. Die Unternehmen, die Kaffee und Kakao verkaufen, profitieren hingegen am meisten und schöpfen 50% des Verkaufspreises ab. Alternative Handelskonzepte wollen genau das anders machen. In Hamburg war El Rojito eine der ersten Organisationen, die sich für einen fairen und solidarischen Kaffeehandel eingesetzt hat. Ich habe den Geschäftsführer im El Rojito Café in Ottensen getroffen. Christoph Kleine, Sie leiten seit rund 2 Jahren El Rojito. Ein Kollektiv, das seit über 35 Jahren Prinzipien des solidarischen Handels vertritt. Was bedeutet das? Wie funktioniert dieses alternative Konzept auch gerade im Gegensatz zum konventionellen Kaffeehandel?
Wir arbeiten mit den Kooperativen und den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die sich in den Kooperativen zusammengeschlossen haben, eng zusammen und direkt zusammen. Das heißt, wir handeln ohne Zwischenhändler. Es verdienen keine Kaffeekonzerne an der ganzen Sache, sondern eben es ist eine direkte Beziehung zwischen denen, die den Kaffee trinken und denen, die ihn anbauen. Und natürlich soll der Effekt sein, dass möglichst viel dann auch bei den Produzentinnen selbst ankommt und eben nicht so viel in die Taschen von Leuten wandert, die eben entweder Großgrundbesitzer sind oder einen Kaffeekonzern ihr eigen nennen.
Jetzt könnte man ja fragen, wie funktioniert das? Also warum machen das nicht alle anderen auch so? Was muss man da anders machen, wenn man auf Zwischenhändler verzichtet? Und was sind da auch Herausforderungen, vielleicht aber auch Vorteile von diesem Modell?
Ja. Kaffee ist ja ein Massenprodukt. Sozusagen, wir alle trinken im Durchschnitt jedenfalls unglaublich viel Kaffee. Das meiste ist einfach diese Supermarktware, die jetzt ganz im Vertrauen auch einfach nicht gut schmeckt. Und die aber eben auch zu unfairen Bedingungen gehandelt wird und mit denen richtiger Preiskampf gemacht wird. Also wir sehen ja immer diese Sonderangebote, wo wirklich zu Dumpingpreisen jetzt eben dieser Kaffee verschleudert wird. Und das ist eine Sache, die geht zu Lasten eben der Produzentin. Und weil das aber so ist, alle wollen es trinken und natürlich haben auch viele müssen selber sparen, ist Kaffee so ein Produkt geworden, wo alle jetzt nur nach dem Preis jagen. Und da auszusteigen ist nicht ganz leicht oder verweist sein denn auf ein bestimmtes Segment des Marktes. Aber es ist gleichwohl notwendig, also weil es auf Dauer auch mit diesem industriellen Kaffeeanbau und diesem Handel mit den Großkonzernen so gar nicht weitergehen kann.
Und welche Herausforderungen gibt es bei diesem Verzicht auf Zwischenhändler?
Naja, wir müssen das eben selbst organisieren, in Zusammenarbeit mit ähnlichen Gruppen und Unternehmen, die es in Deutschland noch gibt, machen wir das. Das ist natürlich dann alles in einem etwas kleineren Rahmen und wir können die Kosten, die da anfallen, natürlich nicht so gut verteilen. Wir haben nicht die gleiche Marktmacht, um jetzt gegenüber Edeka oder Rewe aufzutreten. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Vorteile. Also wir können direkt vermarkten, wir können eine gute und wahre Geschichte zu unserem Kaffee erzählen. Und das honorieren noch immer mehr Menschen. Und deswegen eigentlich so schlecht geht's uns nicht. Und die Schwierigkeiten sind alle handelbar.
Welche Rolle spielt auch Ihre spezielle alternative Organisationsstruktur? Also Sie sind kein klassisches gewinnorientiertes Handelsunternehmen.
Ja, das ist korrekt. Also zum solidarischen Handel gehört, dass sich eben niemand privat die Taschen vollstopft. Und deswegen, auch wenn wir jetzt formal inzwischen eine GmbH sind, ist es so, dass eben die private Gewinnentnahme vollständig ausgeschlossen ist und dass jeder Euro, der da verdient wird, in dem Kreislauf des solidarischen Handels bleibt. Das heißt, entweder reinvestiert wird oder eben in bessere Prämien und bessere Preise für die Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern investiert wird.
Das heißt, wie machen Sie das? Können Sie ein bisschen erklären, wie Sie strukturiert sind, auch mit Ihren Mitarbeitenden und so weiter?
Wir stehen ja jetzt hier in unserem eigenen Café. Das ist ein wichtiges Standbein unseres Unternehmens, dass wir selber vermarkten, dass alle unsere Kaffeesorten hier eben probiert werden können und auch direkt erworben werden können. Aber gleichzeitig vertreiben wir unseren Kaffee auch bundesweit über unseren Online-Shop. Wir arbeiten auch mit Supermärkten zusammen, weil wir wollen auch in die Fläche und wir wollen das breit erhältlich machen. Und ja, insofern gibt es zwei Sparten eigentlich, das Café und den Handel. Und das arbeitet aber eng zusammen. Und wir sind jetzt so gut 20 Leute, die da mitarbeiten. Jetzt mit unterschiedlichen Verträgen, manche Vollzeit, manche nur Minijob. Aber eben insgesamt sind wir 20 Leute im Team. Und ja, damit schaffen wir das so gerade.
El Rojito, also der kleine Rote, ist eine Anspielung auf die rote Kaffeekirsche und die linkspolitische Haltung des Hamburger Kollektivs, das sich seit über 30 Jahren für fairen und solidarischen Kaffee- und Kakaohandel engagiert. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer Christoph Kleine wollte ich mehr darüber erfahren, wie sie sich als Genossenschaft organisieren und durch Darlehen aus der Kundschaft nachhaltig finanzieren.
Also genauso wie wir versuchen, die Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern unabhängig zu machen von den Banken und von Krediten, die sie teuer bezahlen müssen, wollen auch wir nicht so gerne unser Geld bei der Bank aufnehmen. Und es ist schon ordentlich was unterwegs. Also dadurch, dass die Kaffeeernte von uns auch vorfinanziert wird, um eben den Produzenten zu ermöglichen, nicht so viel zur Bank gehen zu müssen. Dadurch müssen wir auch ordentlich was zusammenkriegen. Und den größten Teil davon leihen uns in der Tat Kundinnen oder solidarische Unterstützerinnen, die sich diesem Gedanken des solidarischen Kaffeehandels verbunden fühlen Und das ist so ein bisschen unser alternatives Finanzierungsmodell, das ja eben jetzt auch schon seit über 35 Jahren gut läuft.
Was ist da Ihre Einschätzung? Warum machen das die Hamburger Kundinnen und Kunden? Was ist deren Anreiz?
Also viele machen das aus einer Art historischer Verbundenheit. Also die Ursprünge von El Rojito liegen ja in der Nicaragua-Solidaritätsbewegung. Als in den 80er Jahren auch viele junge Menschen nach Nicaragua gefahren sind, da mitgearbeitet haben beim Aufbau des Landes, das sich ja unabhängig gemacht hat und die Diktatur gestürzt hat. Das haben viele unterstützt mit ihrer Anwesenheit und Mitarbeit. Tatsächlich Tausende aus Hamburg, Zehntausende bundesweit. Und dann diese Basis, die gibt es immer noch. Leute, die einfach seitdem sich dem verbunden fühlen. Und seitdem sind viele neue hinzugekommen, die einfach ein Bewusstsein davon haben, dass Kaffee ein koloniales Produkt ist, dass es nun mal nicht im alten Land wächst, sondern eben importiert werden muss. Und das aber auch in den Bedingungen, dass sie nicht selbstverständlich sind, sondern guter Kaffee muss Kaffee für alle sein. Und das heißt für die, die ihn anbauen, genauso wie für die, die ihn trinken.
Mhm. Im konventionellen Handel bestimmen oft die Weltmarktpreise den Wert von Kaffee. Wie setzen Sie bei El Rojito die Preise für den Kaffee fest? Also wie stellen Sie sicher, dass die Menschen vor Ort wirklich fair bezahlt werden?
Also es gibt ein ganz ausgefeiltes Preismodell, das einen Mindestpreis enthält und das zahlreiche Prämien definiert für Bioanbau, für die Struktur der Kooperativen und für die Qualität nochmal eine extra Prämie. Im Moment sind wir in einer Phase, wo der Weltmarktpreis sehr, sehr hoch ist. Der ist ja geradezu explodiert im letzten Jahr. Hat sich mehr als verdoppelt. Das heißt, wir zahlen diesen Weltmarktpreis eben plus diese Prämien. Insofern können im Moment die Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern auch mit konventionellem Handel eigentlich ein ganz gutes Geschäft machen. Aber sie wissen nicht, ob das im nächsten Jahr noch so ist. Was wir ihnen bieten, ist eben auch stabile Zusammenarbeit. Und ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft, sie können sich immer darauf verlassen, auf stabile Einnahmen.
Nachhaltigkeit spielt bei El Rojito auch eine große Rolle und der Kaffeeanbau ist durch den Klimawandel zunehmend bedroht. Was kann auch bei diesem Thema das alternative Handelskonzept dem entgegensetzen? Also wo sind da auch vielleicht Vorteile dem konventionellen Kaffeeanbau gegenüber?
Also die beste Antwort auf den Klimawandel ist Bioanbau. Also eine Form des Anbaus, die die natürlichen Ressourcen schont, die in Mischkulturen das anbaut, die mit Schattenbäumen und weiteren Gewächsen, die so dazwischen sind, also Orangen, Bananen und was alles in so einer Kaffeeplantage steht, arbeitet und eben dadurch die Grundlage und die Fruchtbarkeit erhält. Das kann nichts ausrichten, natürlich jetzt gegen die Unsicherheiten des Klimas oder des Wetters dann im Konkreten. Das betrifft und schadet tatsächlich auch den Ernten der Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern. Und deswegen müssen auch auf lange Sicht die Preise steigen. Da gibt es gar kein Vertun. Und Kaffee wird von einem Massenprodukt werden zu einer Sache, die wir mehr wertschätzen müssen, wo klar ist, das kann man nicht sagen, literweise kochen, dann die Hälfte wegkippen, weil es eben, es ist was Wertvolles. Das haben Leute mit der Hand geerntet und angebaut und so müssen wir es auch wertschätzen. Und eben insbesondere der industrielle Massenanbau, also wo ganze Plantagen in Monokultur maschinell geerntet werden, die werden vom Klimawandel noch viel mehr Schwierigkeiten bekommen. Ja, die Folge wird sein, es wird etwas knapper werden.
Und dadurch, dass Sie mit den Kooperativen in Lateinamerika direkt zusammenarbeiten, haben Sie sozusagen auch einen Überblick, dass die anders wirtschaften, anders mit ihren Plantagen umgehen. Ist das richtig?
Ja, ich war jetzt selber Anfang Dezember in Nicaragua und habe Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern besucht, habe mir diese Felder angeschaut, was wirklich beeindruckend ist, weil so ein Bio-Kaffeefeld, man denkt, man steht im Wald. Es ist tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht als landwirtschaftliche Fläche zu erkennen, weil eben viele Pflanzen da quasi durcheinander stehen, weil eben auch keine Pestizide eingesetzt werden, sondern das Einzige, was gegen sogenanntes Unkraut hilft, ist die Machete. Also das wird alles mit der Hand gemacht. Und die Kooperativen wiederum, in denen sich die Leute zusammenschließen, sind total wichtig auch als soziale Infrastruktur, weil sie was anbieten an Ausbildung, an kultureller Infrastruktur und so. Das habe ich mir vor Ort angucken können und es ist wirklich beeindruckend, was sie da machen.
Auch noch zum Thema Nachhaltigkeit. El Rojito arbeitet mit ganz neuen oder ich könnte auch sagen mit ganz alten klassischen Transportmethoden. Sie befördern ihren Kaffee zum Beispiel mit Segelschiffen Oder mit Lastenrädern. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt eine kleine Charge Kaffee, die Jahr für Jahr tatsächlich mit einem Segelschiff über den Atlantik kommt. Ehrlicherweise die Masse geht schon auf ein Containerschiff. Also es gibt diesen Segeltransport, der jetzt erstmal eher so eine Art Leuchtturmprojekt ist, um zu zeigen, es geht auch anders und wir suchen nach Alternativen. Und die Auslieferung hier vor Ort in Hamburg machen wir dann in der Tat ganz viel mit unserem Lastenrad, um jetzt eben die ohnehin schon verstopfte Stadt jetzt nicht mit noch mehr Autos vollzustellen. Und das ist auch einfach praktischer. Und deswegen wollen wir auch die Auslieferung eben so klimaschonend und ja auch nachbarschaftsschonend wie möglich gestalten.
Klingt einerseits toll und ambitioniert, andererseits klingt es irgendwie auch teuer. Also unterm Strich, wie funktioniert dieses Modell? Eine Antwort ist, es gibt sie seit 35 Jahren, es scheint zu funktionieren. Wie funktioniert das finanziell nachhaltig? Und dazu gehört ja auch, wie nehmen die KundInnen hier in Hamburg das an?
Also sie nehmen es wirklich sehr gut an. Also wir haben einen stabilen Stamm von Leuten, die, glaube ich, unseren Kaffee lieben und sowohl aus Überzeugung als auch aus geschmacklichen Gründen trinken. Natürlich kann man, wenn man jetzt sparsam einkauft, auch mit der Hälfte auskommen, wenn wir das aus dem Supermarkt holen oder sogar noch drunter. Aber das ist eben auch nicht der gleiche Kaffee. Und deswegen glauben wir, sozusagen solidarisch und fair gehandelter Kaffee und hohe Qualität und bester Geschmack müssen zusammengehen. Also wer einen hohen Preis bezahlt, soll auch was Gutes dafür bekommen. Und darum bemühen wir uns. Und ich glaube, das wird honoriert. Deswegen ist mir da gar nicht bange, dass das in Zukunft nicht mehr funktionieren könnte.
Das war das Hamburger Hafenkonzert heute rund ums Thema Kaffee und Kakao.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche machen wir eine Zeitreise. Wir erinnern an das Kriegsende vor 80 Jahren. Wie war das damals in Hamburg? Woran erinnern sich die Zeitzeugen? Und wie hat der Neustart nach den Jahren des Krieges begonnen? Für heute tschüss und bis bald. Ich bin Antonia Reif.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.